Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Eckhard Rölke.
Einen schönen guten Abend. Ein Stück Frankreich verlässt Berlin, das Kaufhaus Galerie Lafayette schließt. Der Nachlass des Dichters Eugen Roth kommt in die Staatsbibliothek München und Unruhen praktisch ohne Bilder. Die Proteste von Studierenden in Bangladesch mit vielen Toten. Das sind einige Themen, über die wir in dieser Fazitstunde sprechen werden. Und das ist die erste Musik, Alive, ein Song der schottischen Band Travis. Die Friedrichstraße in Berlin, die einstige Flaniermeile, ist nach 1989 architektonisch ziemlich auf ein preußisches Gardemaß getrimmt worden, mit Blockrandbebauung und einer nahezu durchgängigen Traufhöhe. Die berühmte Straße wurde zu einer Straßenschlucht. Charmanter, weltläufiger, moderner Städtebau sieht wahrlich anders aus. Doch dem französischen Architekten Jean Nouvel ist es gelungen, die Vorgaben an einer Stelle, nämlich nahe dem Gendarmenmarkt, subtil zu konterkarieren, mit einer Glasfassade außen und einem die Geschosse übergreifenden großen Kegel im Inneren. Das ist spektakulär. Dieses Gebäude ist ein Wahrzeichen und präsentiert sich ungleich zeitgenössischer als der fantasielose Nachbau des Stadtschlosses. Zum Gebäude von Jean Nouvel passte auch die Nutzung, man könnte auch sagen die Bespielung des Ortes, die Galerie Lafayette. Eröffnet wurde das französische Kaufhaus im Februar 1996 und morgen wird diese, ja man kann schon sagen, Institution geschlossen. Wir wollen den Galerie Lafayette jetzt ein Adieu hinterherrufen im Gespräch mit der Autorin und Journalistin Pascal Hueck. Sie ist am Telefon. Frau Hueck, schönen guten Abend.
Guten Abend.
Erinnern Sie sich noch an Ihren ersten Besuch in den Galerie Lafayette?
Oh ja, sehr, sehr gut. Diese dröge Friedrichstraße, die ich auch vor der Wende sehr oft abgegangen bin, hatte plötzlich so ein Juwel. Also diese fantastische Architektur von Jean Nouvel, etwas gewagt, nicht eine Nachmachung, wie das üblich in Berlin, also diese Trauen nach dem 19. Jahrhundert und Nachmachung von alten Gebäuden. Es war was zeitgenössisches, Glas und Stahl und diese Kuppel, also diese Dom innen, die erinnert an die richtige Galerie Lafayette, die in Paris, Boulevard Haussmann. Also ich fand das sehr, sehr schön, dass Berlin das gewagt hat, so ein guter Architekt gefragt zu haben, einen Warenladen zu bauen.
Ja, Sie sagen ein Juwel, das hat auch was mit Licht zu tun und durch diesen Kegel und durch diese Glasfassade ist es ein lichtes Gebäude.
Ja, sehr. Und ganz anders als Le Galerie Lafayette in Paris. Die sind so Art Deco gebaut am Ende des letzten Jahrhunderts, voller Schnörkel und Blumen und eine riesige Treppe. Also hier ist das so sehr gedämpft, sehr modern, sehr schlicht. Gerade Linien, viel Glas, das fand ich ganz toll. Auch als Spiel mit dem richtigen Galerie Lafayette.
Mit Champagner, Austern, Pariser Mode, kurz mit französischer Lebensart, lockten die Galerie Lafayette in der Friedrichstraße. Was hat denn die in Berlin lebenden Französinnen und Franzosen an diesem Kaufhaus interessiert, Frau Hueck?
Ja, es war ein bisschen wie zu Hause sein. Man fand richtige Käse, die auch gerochen haben und weich waren und nicht diese Plastikkäse, die man also jetzt nicht mehr. Aber damals ist noch in Deutschland gab es noch viel Plastikkäse, diese Scheibenkäse. Ja, das kennen wir gar nicht. Also das war für uns fantastisch. Man könnte mittags schnell ein paar Austern essen. Man könnte bestimmte Produkte, die man nicht in Deutschland findet, also Le Thé Marielle Frère, das ist eine Marke von Tee, die sehr, sehr gut ist und das könnte man da kaufen. Natürlich Brot und Kuchen und ja, das war ein Ort der Rückzug, wo man und der Sehnsucht, wo man, wenn man ein bisschen Sehnsucht hatte nach Frankreich, könnte man da hingehen.
Ich kenne jemanden, der durch halb Berlin gefahren ist, um im Lafayette ein Baguette zu kaufen. Können Sie eine solche Leidenschaft nachvollziehen?
Ja, sehr. Aber ich nenne jetzt keine Namen, aber es gibt bei mir in Schöneberg einen super Laden, wo die Baguette noch besser schmeckt. Also inzwischen, es ist noch schwierig, aber man findet auch, viele Leute haben nachgeahmt und auch so Baguettes mit Vollkornbrot oder der sehr, sehr gut schmeckt. Also es ist nicht mehr, es hat sich sehr verändert. Aber ja, ich kann das verstehen.
Das Kaufhaus wird geschlossen, das beeindruckende Gebäude des Architekten Nouvel bleibt. Was wird denn jetzt in Berlin fehlen, Frau Hueck?
Ja, ein Kaufhaus. Also man weiß nicht, was mit diesem Gebäude passiert. Es gibt viele Pläne und ich hoffe, es wird nicht ein 0815 Warenhaus oder was man überall findet, also ein Großmarkt, ein Medienmarkt oder sowas. Also ich hoffe, es wird noch eine starke Identität haben und dass diese Architektur gewürdigt wird.
Eine Bibliothek ist im Gespräch natürlich auch, ja.
Ja, eine Bibliothek. Wollte ich nicht sagen, aber das wäre natürlich fantastisch.
Kann man denn sagen, dass ein Stück Frankreich jetzt Berlin verlassen wird?
Ja, das glaube ich schon. Also es gibt nicht sehr viel mehr. Es gibt eine sehr gute französische Buchhandlung, Sadigue. Also in den Galeries Lafayette gab es da unten eine Buchhandlung, wo man französische Bücher kaufen könnte. Das ist sehr schwierig in Berlin, französische Bücher zu bekommen. Man muss lange warten, sie sind teurer als in Frankreich. Und wenn man die Plattform nicht online kaufen will, dann muss man sich gedulden. Also es gibt jetzt einen Ort, wo man das nicht mehr machen kann. Ich glaube schon, ja. Also ein Stück Frankreich stirbt.
Zweifellos war das gegenseitige deutsch-französische Interesse schon mal größer. Ist denn das Verschwinden der Galerie Lafayette auch ein Zeichen dafür, dass die französische Kultur in Deutschland nicht mehr so gefragt ist? Oder wäre das überinterpretiert, so eine Aussage?
Ich weiß nicht, was die Motive sind. Es gibt bestimmt wirtschaftliche Motive. Aber dass Frankreich nicht mehr das Gouvernement der Geschmack ist, das ist schon wahr. Und das ist es gibt noch sehr viel Konkurrenz von anderen Ländern. Und das ist auch gut so. Also ich finde diese Überheblichkeit der Franzosen, die dachten, wir haben alles besser, die Frauen sind schöner, die Mode ist besser, wir sind die Einzigen, die kochen können. Sie hatten eine große Klappe und das verschwindet und das finde ich auch gut so. Und die Deutschen sind viel selbstsicherer, deswegen gibt es auch gute deutsche Baguetten jetzt und deutsches Brot sowieso, das ist der beste der Welt. Und auch gute deutsche Mode, also es ist eigentlich ein gesundes Zeichen, sagen wir so.
Ich habe Sie am Anfang unseres Gesprächs nach Ihrem ersten Besuch in den Galerie Lafayette gefragt. Jetzt frage ich nach Ihrem letzten Besuch. Sie sind zurzeit nicht in Deutschland, nicht in Berlin. Können Sie sich noch erinnern, was Sie zuletzt im Lafayette gekauft haben?
Ja, Tee und Käse. Also Käse immer, weil das ist was der General de Gaulle sagte, das ist ein sehr bekannter Bonmot, aber ich finde das wunderbar. Man kann Frankreich nicht regieren. Es gibt da 365 Sorten Käse. Und eine Mode, die passt. Ja, das war sehr witzig am Anfang, weil die Franzosen sind gekommen in der Frauenabteilung mit so Größe 34, 36 und das hat die Deutschen nicht gepasst. Die sind ein bisschen größer, ein bisschen stärker und für uns dünne und zierliche Französinnen war das fantastisch. Es hat alles gepasst. Man hat nicht so in Klamotten geschwommen, wie das oft ist, wenn man in einen deutschen Laden geht.
Morgen schließt in Berlin das französische Kaufhaus Galerie Lafayette in der Friedrichstraße. Die Autorin und Journalistin Pascal Hueck war das. Vielen Dank für das Gespräch, Frau Hueck. Guten Abend.
Danke.
Eugen Roth. Viele Gedanken des Schriftstellers sind zu geflügelten Worten geworden. Das bedeutet, er hat Wahrheiten und Einsichten sprachlich auf den Punkt gebracht.
Ein Mensch erblickt das Licht der Welt. Doch oft hat sich herausgestellt, nach manchem trüb verbrachten Jahr, dass dies der einzige Lichtblick war.
Eugen Roth, der Münchner, war ein Mann fürs Heitere, berühmt zum Beispiel seine Gedichte »Ein Mensch«. 1935 erschien die Auflage bald nach dem Erscheinen 450.000. Inzwischen hat sie Millionenhöhe längst erreicht. Woher kommt dieser Erfolg? Dazu Eugen Roth.
Ich bin immer auf das Menschliche gegangen und habe mich immer mit einbezogen. Ich habe also mich nicht über andere lustig gemacht, sondern habe eben dargestellt, wie man in bestimmten Lagen sich stellt.
1976 ist Eugen Roth gestorben. Jetzt bekommt die Bayerische Staatsbibliothek den Nachlass des berühmten Münchner Dichters. Warum dieser Nachlass so bedeutend ist, was sich darin findet, welche Fragen anhand der Unterlagen vielleicht künftig erforscht werden können, das möchte ich nun mit Maximilian Schreiber besprechen. Der Historiker und Germanist leitet an der Bayerischen Staatsbibliothek München das Referat Nachlässe und Autographen. Er ist jetzt am Telefon. Herr Schreiber, guten Abend.
Guten Abend.
Wie umfangreich ist denn dieser Nachlass, den Sie jetzt bekommen haben?
Also wie ich ihn geräumt habe in der ehemaligen Wohnung des Dichters und dann verpackt habe, kam ich dann doch auf ca. 25 Umzugskartons.
Das heißt, das sind große Konvolute, die Sie da zusammengepackt haben zunächst mal und die Sie dann auspacken und sichten und erfassen werden?
Genau, das ist eigentlich schon passiert. Die sind schon ausgepackt zumindest und einmal durchgesehen worden. Es handelt sich vornehmlich um Handschriften, also Typoskripte und Manuskripte. Typoskripte zur Erklärung, wer das nicht mehr weiß, das sind also mit Schreibmaschine geschriebene Manuskripte. Und die umfassen eben alle bekannten Werke des Autors. Und am besondersten ist eben die 76 Bände, die seine Frau, die war nämlich Buchbinderin, in Leder gebunden hat. Das sind also Manuskripte von ihm, die sie dann in Leder gebunden hat. Und die sind wirklich sehr schön anzuschauen.
Und die Handschriften, sind das dann auch Briefe, Korrespondenzen, die Sie da vorgefunden haben?
Es sind sehr viele Korrespondenzen dabei, bestimmt mehrere tausend Briefe. Aber natürlich nicht von ihm, sondern die Briefe, die er natürlich erhalten hat. Also es ist auch teilweise Familienkorrespondenz dabei, also auch von ihm. Als Kind war er ja in Ettal auf der Klosterschule und da hat sich die Korrespondenz erhalten, die er mit seinen Eltern geführt hat. Aber sonst umfassen die Korrespondenzen vornehmlich Leserbriefe, aber auch Korrespondenzen mit berühmten Persönlichkeiten.
Wie schätzen Sie das ein, Herr Schreiber? Ergibt sich durch die Sichtung des Nachlasses vielleicht auch eine neue Facette im Leben des Dichters?
Das würde ich auf jeden Fall sagen, weil er hatte ja immer Angst, dass er als Zitat bloßer Spaßmacher missverstanden wird. Dadurch, dass eben vor allem seine Menschgedichte so wahnsinnig erfolgreich waren und er sich aber immer auch als ernster Schriftsteller und Dichter gesehen hat. Er begann ja in der expressionistischen Lyrik zu Beginn des 20. Jahrhunderts in der Tradition von Klabund, der ihn einmal, Zitat, eine Hoffnung auf ein kommendes Gestirn nannte. Dieser Bereich des Dichtens, der ist also total zurückgetreten durch die Popularität, die er eben mit diesen Menschgedichten und mit diesen humoristischen Gedichten hatte. Und im Nachlass finden sich wahnsinnig viele Manuskripte, auch aus dieser frühen Zeit, Erstdrucke von Lyrik ab 1950, vor allem in der Zeitschrift Jugend und auch im Simplicissimus. Also hier gilt es auf jeden Fall auch, den Erzähler Roth neu zu entdecken.
Die Bayerische Staatsbibliothek hat mehr als 1100 Nachlässe. Entsprechend umfangreich ist ja auch Ihre Erfahrung, Herr Schreiber. Wenn Sie jetzt so einen Nachlass sichten, gab es da oder gibt es da bei Eugen Roth so eine richtige Überraschung für Sie?
Schon, also weil eben die Korrespondenzen wahnsinnig umfangreich sind und auch die Manuskripte. Das haben wir eigentlich nur in wenigen Nachlässen in diesem Umfang. Und auch bei den Lebensdokumenten sind spannende Dinge dabei. Zum Beispiel die Kugel, die ihn im Oktober 1914 vor Ypern in den Bauch getroffen hat, die hat er eben aufgehoben, weil er gesagt hat, es war seine zweite Geburt und das war für ihn ein ganz wichtiges Symbol.
Das kommt also auch vor, dass man da Gegenstände in so einem Nachlass findet?
Selten, aber oft Schreibmaschinen, Schreibgegenstände, Brillen, Masken, also Totenmasken sind ja oft früher abgenommen worden, Büsten und solche Dinge finden sich schon, ja.
Eugen Roth war Kunstkenner und Kunstsammler auch. Befinden sich denn davon auch Arbeiten im Nachlass?
Nur reflektierende Arbeiten. Also er beschreibt halt in mehreren Anekdotensammlungen, wie er eben zum Sammeln kam und was ihm da alles untergekommen ist, was er alles erlebt hat. Allerdings befinden sich zwei Gemälde im Nachlass. Eins von Anton Leidl, mit dem er eng befreundet war und der ihn in den 60er Jahren porträtiert hat.
Ich hatte es gesagt, Eugen Roth ist 1976 gestorben. Warum kommt der Nachlass jetzt erst Jahrzehnte nach seinem Tod bei Ihnen an in der Staatsbibliothek? Wo lag er in der Zwischenzeit? Und Sie haben gesagt, Sie haben den Nachlass aus dem ehemaligen Wohnhaus bekommen.
Also er stammt aus Privatbesitz. Die Söhne haben eben den Nachlass bis zu ihrem eigenen Ableben im Privatbesitz gehalten. Und jetzt sind die eben dann an die Stabi abgegeben worden.
Abgeben heißt geschenkt worden oder wird sowas dann auch gekauft, angekauft?
Das war jetzt eine Schenkung, aber wir kaufen natürlich durchaus auch Materialien an. Jetzt weniger ganze Nachlässe, aber wir runden Nachlässe oft über den Auktionshandel ab.
Wie lange wird jetzt die Erschließung eines solchen doch umfangreichen Nachlasses dauern etwa?
Das wird bestimmt bis zu einem Jahr in Anspruch nehmen, weil natürlich parallel dazu andere Nachlässe erschlossen werden müssen. Aber es wird jetzt schon ein Augenmerk auf diesen Nachlass gerichtet. Aber dadurch, dass eben alles elektronisch erfasst wird in der Verbunddatenbank Calliope, ist es natürlich aufwendiger, als wenn man jetzt nur Word-Verzeichnisse macht.
So wie Sie den Nachlass beschrieben haben, inklusive dieser Gewehrkugel, Herr Schreiber, da lässt sich aus den Dokumenten gegebenenfalls ja auch eine Ausstellung machen. Ist sowas geplant?
Also wir wollen auf jeden Fall eine virtuelle Ausstellung in Angriff nehmen. Die soll bis zum Herbst auf der Homepage der Bayerischen Staatsbibliothek online stehen.
Der Nachlass des Münchner Dichters Eugen Roth kommt in die Bayerische Staatsbibliothek. Der Historiker und Germanist Maximilian Schreiber hat uns die Bedeutung dieses Nachlasses erklärt. Vielen Dank, Herr Schreiber, für dieses Gespräch.
Gerne.
Bangladesch. Die Kindernothilfe geht davon aus, dass in den nächsten 25 Jahren 13 Millionen Menschen aus dem Land fliehen werden. Sie fliehen vor den Folgen der Klimakatastrophe. Der Meeresspiegel steigt, das Salzwasser verdirbt das Grundwasser. Von den Schwierigkeiten zu überleben bereits heute erzählt das dokumentarische Theater Klimamonologe von Michael Ruf. Darin berichtet eine Familie aus Bangladesch, wie sie den Zyklon Aila überlebt hat und nun vor der Frage steht, bleiben oder fortziehen. Eine authentische Geschichte mit den Mitteln des Theaters erzählt. Bangladesch, der größte Teil des Landes, liegt nur wenige Meter über dem Meeresspiegel. Jedes Jahr gibt es Überschwemmungen, manchmal bis zu 35% des Landes. In diesem Land mit seinen mehr als 170 Millionen Einwohnern kommt es seit Wochen zu massiven landesweiten Protesten. Es geht um ein Quotensystem für Arbeitsplätze im öffentlichen Dienst. Mehr als 150 Menschen wurden getötet, Tausende wurden verletzt durch das harte Regieren und Reagieren der Polizei. Und das Sonderbare, es gibt kaum Bilder dazu aus Bangladesch und nur vergleichsweise wenige Meldungen oder Reportagen. Woran liegt das? Vor welchen Problemen steht das Land? Stehen vor allem Studierende, die eine Zukunft haben wollen? Darüber möchte ich nun mit Wolfgang Heinze sprechen von der Friedrich-Naumann-Stiftung in Sri Lanka. Er war Leiter des Bangladesch-Büros, das Ende vergangenen Jahres geschlossen wurde, und er sitzt am Telefon. Herr Heinze, guten Abend.
Guten Abend, Herr Rölke.
Ein Bild sagt ja manchmal mehr als 1000 Worte. Ein Bild kann ganze Gesellschaften aufrütteln, wachrütteln. Doch von den Protesten in Bangladesch bekommt die Außenwelt kaum etwas mit. Gibt es kaum Bilder? Haben Sie eine Erklärung dafür?
Ja, das liegt daran, dass es einen Internet-Shutdown gab. Und zwar seit dem 18. Juli. Und seitdem ist es sehr schwer, Informationen aus dem Land zu bekommen. Wir haben ja auch unsere Partner und Freunde in dem Land. Und bis vor kurzem war es denen nicht einmal möglich, über WhatsApp Nachrichten herauszuschicken. Und mittlerweile gibt es zwar wieder den Zugang zu verschiedenen Internetdiensten, aber WhatsApp, Facebook und andere Dienste sind nur über ein VPN erreichbar.
Also Shutdown, das heißt, da hat jemand beschlossen, die Sache runterzufahren.
Genau, da wurde von einem Tag auf den anderen das gesamte Internet abgeschaltet, was ja wirklich große Probleme für alle bereitet hat. Also nicht nur für die Demonstranten, um sich gegenseitig zu informieren und zu koordinieren, sondern auch für die ganze Wirtschaft und am Ende des Tages natürlich für die ganze Bevölkerung, die ja weiß, dass es da Demonstrationen gibt, aber selber nicht genau wissen, was denn jetzt da genau los ist und wie es teilweise auch ihren Familienangehörigen und Freunden geht.
Ist denn diese Strategie der Regierung in Bangladesch neu?
Naja, wir als Friedrich-Naumann-Stiftung haben schon länger beobachtet, dass in Südasien Internet-Shutdowns immer mehr genutzt werden. Man sagt, also von der Regierung sagen die dann immer, es geht dann vor allem um Sicherheitsbedenken. Aber was wir bei den Internet-Shutdowns beobachten, ist, dass es eigentlich nicht zu einer Verbesserung der Sicherheit kommt und langfristig und aber auch mittelfristig natürlich die fehlende Kommunikation nicht zu einem Ende von Konflikten führt, sondern dass Konflikte dann einfach weitergeführt werden.
Anlass für die Proteste, und ich hatte das schon kurz erwähnt, ist ein Quotensystem für Arbeitsplätze im öffentlichen Dienst. Was wird da genau kritisiert von den Demonstrierenden?
Das Interessante ist, dass es dieses Quotensystem schon seit längerem gibt. 30% der Stellen im öffentlichen Dienst werden für Familienmitglieder von Veteranen des Unabhängigkeitskriegs von 1971 vergeben. Die Studenten haben bereits 2018 erfolgreich die Abschaffung dieses Quotensystems verlangt und es auch bekommen. Und dann im Juni diesen Jahres wurde das Quotensystem wieder eingeführt. Das hat natürlich dann wieder die Demonstranten auf den Plan gerufen, die dafür demonstriert haben, dass es wieder abgeschafft wird. Das Problem ist, dass die Jugendarbeitslosigkeit sehr hoch ist. Also 40% der jungen Menschen in Bangladesch haben einfach keine feste Anstellung.
Habe ich Sie richtig verstanden, dass die Proteste getragen werden von den Studierenden?
Richtig, es sind vor allem Studierende, die auf die Straßen gegangen sind und natürlich für ihre Zukunft demonstriert haben. Weil wenn sie keine Beschäftigung im öffentlichen Dienst finden, ist es halt umso schwerer, nochmal einen Job zu finden. Auch weil teilweise die Regierungspartei großen Einfluss auch im Privatsektor hat.
Sie arbeiten inzwischen in Sri Lanka, Herr Heinzel. Sie haben aber nach wie vor Kontakte nach Bangladesch. Wie ist das denn für die Menschen zurzeit vor Ort? Was bekommen Sie von Ihren ehemaligen Mitarbeitenden zum Beispiel mit?
Wir sind alle sehr besorgt, was die Situation meiner ehemaligen Mitarbeiter, aber auch von ehemaligen Partnern angeht. Was wir hören ist, dass nachts die Sicherheitskräfte durch verschiedene Stadtgebiete gehen, an Türen klopfen und wissen wollen, ob Studenten da sind. Wenn Studenten in diesen Wohnungen sind, werden Telefone von ihnen untersucht und teilweise werden dann die Studenten inhaftiert. Das Problem ist, dass aber auch auf offener Straße Studenten teilweise einfach inhaftiert werden, nachdem dann auf die Telefone geschaut wurde. Die Regierung versucht, so viele Demonstranten wie möglich zu inhaftieren. Wir haben auch schon gesehen, dass viele von den Demonstrationsführern jetzt in Haft sind.
Sie haben von Ihren Mitarbeitenden gesprochen, aber auch von ehemaligen Partnern. Wen meinen Sie damit zum Beispiel?
Wir als Friedrich-Naumann-Stiftung haben natürlich in Bangladesch eine große Palette von Arbeiten gehabt. Wir haben teilweise zu Themen wie Öffnung des Marktsystems gearbeitet. Wir haben aber auch zum Informationsfreiheitsgesetz, das in Bangladesch existiert, gearbeitet. Wir haben auch mit Journalisten gearbeitet. Bis letzten Jahr haben wir auch zu Themen wie Sicherheit im Internet gearbeitet.
Und dann immer auch im Kontakt zum Beispiel mit dem Goethe-Institut oder mit anderen Institutionen, deutschen Institutionen.
Die Stiftungen sind natürlich immer im Austausch mit den ganzen anderen deutschen Mittlern im Land. Und wir haben natürlich auch enge Verbindungen mit der Botschaft, weil wir uns ja auch immer wieder koordinieren wollen, uns gegenseitig updaten und natürlich auch miteinander teilen, wie wir die Situation momentan einschätzen.
Das betrifft aber natürlich nicht nur deutsche Institutionen, Einrichtungen, sondern internationale auch, also British Council zum Beispiel.
Ja, genau. Da sind wir natürlich dann auch, je nach Situation, wie es in dem Land dann aussieht, mit denen in Kontakt. Wir haben natürlich dann auch die Verbindung zur EU-Delegation und natürlich auch zu anderen internationalen Organisationen.
Die Proteste werden blutig niedergeschlagen mit vielen Toten. Sie haben das auch beschrieben, welche Repression da insgesamt herrscht. Warum reagiert die Regierung mit so viel Gewalt?
Eine von den Thesen, warum die Regierung mit so viel Gewalt reagiert, ist, dass Sheikh Hasina, die Premierministerin des Landes, immer mehr den Bezug zur Situation verliert, dass sie teilweise schlecht beraten wird und dass sie wahrscheinlich auch gedacht hatte, dass durch die Repression die Proteste abnehmen werden. Die Herausforderung ist aber die, dass Sheikh Hasina durch diese harte Hand einfach den Zugang und den Kontakt zu einer ganzen Generation von Menschen in Bangladesch verliert. Und somit sie das Problem hat, dass sie sich eventuell immer mehr auf ihre Regierungspartei und ihre Günstlinge verlassen muss. Und dass, wenn das dann sozusagen in einem Zyklus auch mit der harten Hand dann weitergeht, steht sie am Ende vielleicht ganz alleine da.
Sie arbeiten, Herr Heinze, in der Friedrich-Naumann-Stiftung in Sri Lanka. Wie werden denn die Proteste und die Repression im Nachbarland dort wahrgenommen?
Vor der Botschaft von Bangladesch gab es Demonstrationen gegen das harte Vorgehen der Regierung, gegen die Studenten. Wir haben aber auch Demonstrationen in anderen Ländern gesehen, auch teilweise vor den Botschaften oder in anderen Orten. Die Regierung von Sri Lanka ist natürlich besorgt, was die Studenten von Sri Lanka in Bangladesch angeht.
Die Proteste in Bangladesch und warum so wenige Bilder, vergleichsweise wenige Bilder und Nachrichten die Weltöffentlichkeit erreichen. Wolfgang Heinze war das von der Friedrich-Naumann-Stiftung in Sri Lanka. Herr Heinze, ich danke Ihnen für das Gespräch. Alles Gute, guten Abend.
Ich danke Ihnen, guten Abend.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Und die kommen jetzt von Thomas Jädicke.
Der US-Choreograf Richard Segal wird 2025 Ballettdirektor am Staatstheater Nürnberg. 5 Jahre hat er mit seinem Ballet of Difference an den Kölner Bühnen gearbeitet. Die Stadt verlängerte den Vertrag mit ihm nicht. Nun übernimmt Segal zur Saison 2025/26 die Leitung des Balletts an Bayerns größtem Mehrspartenhaus. Er folgt auf den Spanier Goyo Montero, der nach 17 Jahren in Nürnberg ans Staatstheater Hannover wechseln wird. Der Nürnberger Staatsintendant Herzog nannte es einen unglaublichen Glücksfall, dass er Segal für Nürnberg gewinnen konnte. Bekannt geworden ist Gunther Stölzel als Leiterin der Weberei am Bauhaus in Dessau, aber sie war auch Malerin. Stölzel durfte als einzige Frau am Bauhaus Dessau den Titel Meister führen. Nun hat der Enkel der Bauhausmeisterin Ariel Aloni der Stiftung Bauhaus Dessau 35 ihrer Werke überlassen. Die Schenkung Alonis ermögliche einen neuen, tiefgründigen Einblick in Gunther Stölzels künstlerische Entwicklung, so die Stiftung Bauhaus Dessau. Stölzels Tochter Jael Aloni hatte die Werke ihrer Mutter 40 Jahre lang aufbewahrt. Dies soll nun durch den Namen der Sammlung Yael Aloni laut Stiftung gewürdigt werden. Die Werke zeigen überwiegend Landschaften, Stadtansichten sowie ländliche Szenen, die zum größten Teil in den Jahren zwischen 1915 und 1919 entstanden. Die französische DJ Barbara Butch hat nach Hasskommentaren im Internet Klage wegen homofeindlicher und dickenfeindlicher Beleidigungen eingereicht, wie ihre Anwältin mitgeteilt hat. Butch war in einer Szene der Pariser Olympia-Eröffnungsfeier aufgetreten, die an das Gemälde »Das letzte Abendmahl« von Leonardo da Vinci erinnerte. Sie stand mittig hinter einer langen Tafel und trug ein blaues Kleid, in derselben Farbe wie Jesus auf dem Gemälde. Auf dem Kopf trug sie eine Art Diadem, das an einen Heiligenschein erinnerte. Die Szene war in Frankreich, aber auch international von konservativen Politikern und Persönlichkeiten sowie der katholischen Kirche kritisiert worden. Der Regisseur der Eröffnungsfeier, Thomas Joly, hatte bereits erklärt, dass es sich um eine Darstellung eines Gelages mit Gestalten der griechischen Mythologie gehandelt habe. Die Deutsche Stiftung Denkmalschutz unterstützt Arbeiten am Vor- und Nutzgarten der Liebermann-Villa am Berliner Wannsee mit 22.500 Euro. Dieser solle denkmalgerecht erneuert werden, heißt es. Der Maler Max Liebermann gilt als einer der wichtigsten Wegbereiter der modernen deutschen Malerei. Zahlreiche seiner Gemälde stellen Motive aus dem Garten dar. Er erwarb das 7.000 Quadratmeter große Wassergrundstück 1909, und nutzte es in der damals noch unberührten Seenlandschaft mit seiner Familie von 1910 an als Sommersitz. Seit 2006 sind Haus und Garten mit Ausstellungen für die Öffentlichkeit zugänglich.
Einst nannte man ihn den Prince of Pop. Justin Timberlake galt nach seinen Anfängen bei der Boygroup NSYNC lange als einer der erfolgreichsten R&B- und Popkünstler unserer Zeit. Seine größten Solo-Hits liegen allerdings schon recht weit zurück. Mit Cry Me a River, Rock Your Body und Sexy Back feiert er vor allem in den Nullerjahren größte Erfolge. Timberlake ist immer wieder auch als Filmschauspieler zu sehen. Musikalisch hat er sich natürlich im Laufe der Zeit weiterentwickelt. Heute hat er in der Berliner Uber Arena beim ersten Deutschlandauftritt seiner The Forgot Tomorrow World Tour sein 6. Studioalbum vorgestellt. Wir hören daraus hier jetzt einen Ausschnitt aus dem Titel Sanctified. Sanctified, be my sins, then you forgive them. Justin Timberlake mit seinem Song Sanctified von seinem aktuellen Studioalbum, das er am Abend in Berlin vorgestellt hat. Und Jenny Zülker war bei dem Konzert dabei. Frau Zülker, was haben Sie denn da erlebt? Wie hat denn Timberlake auf Sie gewirkt?
Ja, fit. Also der wirkte tatsächlich, finde ich, seit ein paar Jahren, wirkt immer so ein bisschen zerknittert und vielleicht auch verkatert. Ich weiß nicht, für mich sieht es so aus, aber er wirkte schon sehr fit. Er macht es immer noch sehr gut. Er tanzt halt immer noch. Das war ja immer seine Spezialität. Die NSYNC war ja auch eine Tanz, also eine Boygroup, die auch tanzen konnte. Ist jetzt ein bisschen hemdsärmeliger geworden. Also hat keine großen Kleidungswechsel oder irgendwas, sondern macht das alles so ein bisschen wieder nette Mann von nebenan. Hat aber auch wirklich dazu eine ganz fantastische Band, die ihn da begleitet, die Memphis Kids. Er kommt ja aus Memphis. Das ist eine große Gruppe mit 4 Bläsern und 3 TänzerInnen und jede Menge so Background-SängerInnen, die ihn teilweise schon seit über 20 Jahren begleiten. Also das ist eine richtig große Show, die die auf die Beine stellen. Diese Band spielt auch wirklich noch eine größere Rolle als bei anderen Bands, weil die dann teilweise auch bei irgendeinem Stück dann durch diese riesige Halle durchgehen, alle zusammen und so ein bisschen wie eine Marching-Band, was ja auch so ein bisschen die Tradition ist. Und das kommt schon alles sehr gut an und er also hat nach wie vor, glaube ich, meine ich zu empfinden, sehr viel Leidenschaft für seine Musik.
Er ist ja mittlerweile ein 43-jähriger Familienvater. Hat er denn im Laufe der Jahre von seinem Groove irgendwie ein bisschen was eingebüßt?
Ja, also irgendwie schon. Es war ja sowieso so, das war ja schon damals ziemlich schwierig, fand ich, sage ich jetzt mal so als mütterliche altes Fangirl, dass ihn überhaupt von diesen sexy jungen Dreamboy zu verwandeln, von NSYNC, von den Zeiten in NSYNC, weil eigentlich war das überhaupt nicht sein Charakter. Und dann wurde halt dieses Image aufgebaut und es gab diese fantastische erste Platte. Und dann hat er sich natürlich weiterentwickelt, dann ist er dieser Familienvater geworden, hat die vorletzte Platte, also eine ganz schlimme Country-Platte, wo es so Country-Dad-Songs ging und darum, ich liebe dich und geht um meine Familie und meine Frau. Und man hat immer so ein bisschen das Gefühl jetzt auch noch, dass er ist zwar jetzt ja, er tanzt sexy und singt viel über das Wir und das Zweisame, aber in Klammern sieht man mal so ein bisschen, aber ich meine meine Frau damit. Ne? Also das ist jetzt nicht irgendwie gefährlich, dieser Mann. Trotzdem, der Groove ist da, das muss man ihm auf jeden Fall lassen. Der spielt immer noch ganz toll, auch Keyboards und Klavier, spielt bei ein paar Stücken auch Gitarre und der, die Stimme ist auch noch da, wo man das nicht richtig sehen kann oder nicht richtig hören kann, weil diese Background-Chöre, das ist auch ein alter Trick von vielen Showgrößen, sich Background-SängerInnen zu suchen, die die gleiche Stimmlage haben. Man weiß also nie genau, singt der jetzt wirklich gerade. Ah, ja. Aber es ist auf jeden Fall, wirkt es immer noch doch ziemlich mitreißend.
Sie haben es beschrieben, Frau Zilka, Timberlake hat sich entwickelt. Haben sich denn auch die Fans weiterentwickelt? Wie war denn die Stimmung?
Ja, das war wirklich ganz lustig, die Hütte voll bis unter das Dach, das passen ja 17.000 Leute rein und ich habe mich gefragt, ob überhaupt noch irgendeine Frau irgendwo anders in Berlin in der Wohnung oder Bar sitzt, weil ich habe das Gefühl, die waren alle da. Also das waren sehr, sehr viele Frauen, ein großer Frauenüberhang, habe ich auch erwartet eigentlich. Alles so weiblich 30 ledig, so kam mir das vor, also viele Freundinnen, die da irgendwie gefeiert haben und die ihn auch schon sehr, sehr lange kennen wahrscheinlich und die Stimmung war dementsprechend, das ist natürlich dann eine sehr freundliche und aufgeregte und gackerige und irgendwie glückliche Stimmung und es wurde in einer Tour getanzt und mitgesungen und also es war schon eine Riesenparty, ich meine, das machen andere Stars in der Kategorie natürlich auch, aber ja, bei ihm ist das, glaube ich, einfach, er hat es ja die ganze Zeit geschafft, diese Skandale so wegzulassen. Justin Bieber zum Beispiel als Gegenbeispiel hat man mitbekommen, wie krank der teilweise wurde, wie unglücklich der war. Bei Robbie Williams weiß man von seinen Depressionen und von Drogengeschichten und so weiter. Und Timberlake hat so ein bisschen irgendwie sich bewahrt als, ich bin immer noch verlässlich für euch da. Und das gefällt, glaube ich, auch vielen Leuten. Also man kann sich wirklich auf den verlassen.
Seine neue Platte, die kam ja nur begrenzt gut an, um das mal so auszudrücken. Kann man denn nach seinem heutigen Konzert sagen, dass Justin Timberlake vor allem von seinem Ruhm zehrt? Wäre das Ihr Fazit, Frau Zilka?
Ich würde sagen, ja. Also die neue Platte ist wirklich relativ schwach. Die hat versucht, auf eine ganz komische Art und Weise und dabei versucht, diesen alten Sex-Appeal mit Macht hoch zu beschwören und bleibt dabei aber recht saft- und kraftlos. Ist teilweise überproduziert, wahnsinnig viel Autotune, was gar nicht nötig ist, weil er singt ja eigentlich super gut, der braucht gar kein Autotune. Was er jetzt beim Konzert ganz schlau gemacht hat, ist seine alten Hits, eben Sexy Back und vor allem Rock Your Body und solche Sachen strategisch und Senorina strategisch immer ganz praktisch günstig platziert innerhalb dieser neuen, noch unbekannten Songs zu verstecken, sodass die Fans einfach, wenn sie mal was nicht so gut kennen, dann ein bisschen mit den Tänzern mitgegroovt und dann kommt wieder ein alter Hit. Das ist schon mehr der alte Ruhm. Ich nehme ihm das nicht übel. Ich finde das völlig in Ordnung, wenn Musiker trotzdem weitermachen, auch wenn sie jetzt, wenn die Hits lange vorbei sind, das Problem haben ja die meisten. Aber ja, es sind vor allen Dingen die alten Hits und so wie das eben so ist. Man erinnert sich gerne an etwas, was man früher erlebt hat, als man jung war und da war die Musik auch gut und jetzt denkt man immer noch am liebsten daran zurück. Das wird den Fans da auch nicht anders gehen.
Justin Timberlake am Abend in Berlin. Er hat sein 6. Studioalbum dort vorgestellt und Jenny Zilka war dabei. Frau Zilka, Dankeschön.
Sehr gerne.
Brandbriefe aus der Filmbranche ist die Kulturstaatsministerin Claudia Roth mittlerweile gewohnt. Seit sie vor mehr als 2 Jahren eine groß angelegte Reform des Filmförderungsgesetzes angekündigt und danach Entwürfe für die Reform vorgelegt hatte, ist die Branche mit Änderungsforderungen und Kritik vorstellig geworden. Jetzt haben 3 große Anbieter audiovisueller Medien, unter anderem die Europäische Motion Picture Association, erneut Kritik am Vorhaben von Claudia Roth geäußert. Darüber berichtet die FAZ. In dem Protestbrief geht es um die geplante Investitionsabgabe für Streamingdienste und Fernsehsender, gegen die nun Sturm gelaufen wird. Die harsche Kritik zum jetzigen Zeitpunkt hat Gründe. Ein Kommentar von Christian Berndt.
Und wieder ein sogenannter Brandbrief. Dieses Mal von einer Gruppe von Verbänden, zu der Streamingdienste wie Netflix und Disney zählen. Das Schreiben richtet sich an Bundesministerien und Staatskanzleien der Länder. Selbst sprechen die Verbände nicht von einem Brandbrief, aber unter diesem Titel macht er jetzt schon allgemein die Runde. Dabei ist die in dem Brief geäußerte Kritik an der so lange angekündigten Reform der deutschen Filmförderung keineswegs neu. Der Vorwurf richtet sich an die von Kulturstaatsministerin Claudia Roth geplante Investitionsabgabe für Streamer und Fernsehsender, die künftig 20% ihres Nettoumsatzes in deutsche Filmproduktionen reinvestieren sollen. Die Verbände kritisieren, diese Abgabe gefährde den Wettbewerb, treffe eine Branche in schwierigen wirtschaftlichen Zeiten und sei verfassungsrechtlich bedenklich. Das würden auch die Vorbehalte der Europäischen Kommission gegen Investitionsabgaben in Ländern wie Italien oder Dänemark zeigen. Und auch die öffentlich-rechtlichen Sender in Deutschland wehren sich gegen die Pläne, weil sie in einer Investitionsverpflichtung einen Eingriff in ihre Programmautonomie sehen.
Gerade in Zeiten, in denen der öffentlich-rechtliche Rundfunk so unter Beschuss von Teilen der Öffentlichkeit stehe, sei dies ein fatales Signal staatlicher Einflussnahme. Man kann über jeden einzelnen Punkt dieser Kritik debattieren, aber die Warnungen vor der Zwangsabgabe, wie die Investitionsabgabe oft auch jetzt wieder in der FAZ genannt wird, sind überzogen. In Frankreich zum Beispiel, eines von 13 europäischen Ländern mit Investitionsabgabe, hat diese Maßnahme nach Einschätzung der dortigen Filmbranche gerade nicht zu einer Einschränkung des Wettbewerbs geführt. Im Gegenteil. Hier war die Investitionsverpflichtung Teil einer Branchenvereinbarung, zu der auch ein Steueranreizmodell gehört. Beides zusammen hat zu einer Stärkung der französischen Produktionslandschaft geführt. Und genau ein solches Steueranreizmodell plant auch Claudia Roth zusammen mit der Investitionsabgabe und der Reform des Filmförderungsgesetzes. Wie hoch die Investitionsabgabe ausfallen soll, ist noch unklar. Orientieren will man sich an den 20-25% in Frankreich. Tatsächlich kritisierte die EU-Kommission in der Vergangenheit die Höhe von Investitionsabgaben in einzelnen EU-Ländern, aber grundsätzlich hat sie diese Gesetze nie in Frage gestellt. Im Gegenteil. Die EU-Kommission erkennt den Wert nationaler Filmförderung ausdrücklich an, erlaubt Investitionsabgaben der Mitgliedsländer und hat 2020 selbst einen 30-prozentigen Anteil an europäischen Filmproduktionen für internationale Streamer, die in Europa wirken, vorgeschrieben. Und die öffentlich-rechtlichen Sender würden von der Quote wohl kaum finanziell betroffen sein, weil sie dieses schon jetzt wahrscheinlich übererfüllen. Ein Abzug der Streamer aus Deutschland ist bei einer Einführung der Investitionsquote kaum zu erwarten, dazu ist der deutsche Markt zu wichtig. Und eine Abwanderung der Streamer aus Ländern mit Investitionsverpflichtung ist nicht eingetreten. Das Argument stimmt zwar, eine solche Abgabe führe nicht automatisch zu mehr deutschen Produktionen, weil die Sender aus Einsparungsgründen dann einfach insgesamt weniger investieren könnten. Aber die Erfahrung zeigt, dass steuerliche Vergünstigungen alleine eben nicht automatisch zu mehr Investitionen in heimische Produktionen führen. In Zeiten, in denen sich Streamer wie Sky ganz aus der deutschen Produktion zurückziehen, ist es nur schwer zu vermitteln, warum sie dafür zusätzlich noch Steueranreize erhalten sollen. Dass dieser Brandbrief gerade jetzt erscheint, ist kein Zufall. Es scheint sich tatsächlich herauszukristallisieren, dass Claudia Roth die groß angelegte Reform noch diesen Sommer durch den Bundestag bringt. Die Zeit drängt, vieles ist noch heftig umstritten, aber an der Investitionsverpflichtung wird die Reform wohl nicht scheitern. Anders als für ihr Steueranreizmodell braucht Claudia Roth für die Investitionsverpflichtung nicht die Zustimmung vom Bundesfinanzminister und den Ländern. Der Brandbrief ist eher ein gutes Zeichen dafür, dass die Reform nun wirklich bald Realität werden könnte.
Kritik an der geplanten Reform der Filmförderung. Ein Kommentar war das von Christian Berndt. Und nun hier im Fazit der Blick in die Feuilletons von Gregor Sander.
Wie konnten vier ganz normale Schweden die Welt erobern, fragt sich die Tageszeitung Die Welt, während auf der Titelseite der Süddeutschen Zeitung steht, was will er immer mit den Haien? Gemeint ist hier Donald Trump. In einer Überschrift der Frankfurter Allgemeinen Zeitung finden wir dazu thematisch passend endlich mal eine Antwort. Die KI hätte Joe Biden gewählt. Wobei wir uns hier die Frage stellen, wieso Joe Biden in der analogen Welt gar nicht mehr antritt, in der digitalen aber offensichtlich schon noch. Also der Reihe nach. Die vier die Welt erobernden Schweden sind natürlich aber, die vor 50 Jahren mit dem Gewinn des Grand Prix ihre Weltkarriere begannen. Laut Harald Peters ein Umstand der geringen Bevölkerungsdichte ihres Heimatlandes. Da die schwedische Musikszene damals recht überschaubar war, mussten sie einander über den Weg laufen. Dass Fälskog und Ulvaeus sowie Lyngstad und Andersson sich dann auch noch ineinander verliebten und sie sozusagen als doppeltes Doppel antreten konnten, schuf die ideale Basis für die Band. Die 150 Millionen verkauften Platten erklärt uns der Weltautor damit, dass sich ABBA nicht so richtig um die Musikwelt um sie herum kümmerte. Sie blieben von den jeweiligen Trends weitgehend unberührt. Peters verdeutlicht das am folgenden Beispiel. In keinem Titel kommt das so zur Geltung wie in Dancing Queen, einem Disco-Song, der eigentlich zu langsam für einen Disco-Song ist, der den Augenblick feiert und dabei getragen ist von Melancholie und Trost. Von Anfang an stapeln Andersson und Ulvaeus Instrumente und Melodien übereinander, Gitarren, Streicher, Piano und Keyboards, die wie Chöre klingen. Auch wenn man meint, den Song eigentlich in- und auswendig zu kennen, möge man den Versuch unternehmen, ihn sich konzentriert anzuhören und man wird staunen, was im Arrangement alles passiert. Diese Hausaufgabe geben wir fakultativ an die Feuilletonleser weiter und wollen uns mit der SZ lieber um Donald Trump und seine Vorliebe für Raubfische kümmern. Warum spricht er so viel von Haien? Wie neulich in Wisconsin, einem Staat, dessen größter Vorzug laut Trump darin besteht, dass es in seinen Seen keine Haie gibt, fragt Jörg Henschel. Die Antwort kennt er allerdings auch nicht, aber er hat herausgefunden, dass die Demokraten auf die üblen persönlichen Beschimpfungen der Republikaner, anders noch als Hillary Clinton vor 8 Jahren, nun ebenfalls mit einem Schimpfwort reagieren wollen, nämlich mit weird, seltsam. Tim Walz, der Gouverneur von Minnesota, war der Erste, der es gebrauchte. Bald war es überall. Chuck Schumer, demokratischer Mehrheitsführer, nannte Vance weird und erratisch. Auch Kamala Harris übernahm die Formel bereits und nannte einige der Angriffe der Republikaner gegen sie just plain weird. Bleibt nur noch die Frage, warum Joe Biden bei ChatGPT in der FAZ die Wahl gewonnen hat. Die Antwort gibt Caroline Kaiser, Studienleiterin beim Nürnberg-Institut für Marktentscheidungen. Wir haben 500 Menschen befragt, 500 digitale Zwillinge generiert und einen Wahlfragebogen formuliert. Wie ist Ihre Meinung zur Demokratischen Partei? Was halten Sie von den Republikanern? Was ist Ihre Meinung zu Donald Trump? Und die Umfrage haben wir vor 2 Wochen gemacht, Joe Biden. Wen würden Sie im November wählen? Die digitalen Zwillinge wählten also im Gegensatz zu ihren analogen Geschwistern klar Biden. Sie störten sich dabei offensichtlich auch nicht an seinem hohen Alter. Vielleicht, weil das auch nicht für alles ein Argument sein kann. So bedauert Andreas Platthaus etwa, ebenfalls in der FAZ, den baldigen Renteneintritt des ARD-Mannes Carsten Soestmeier, der den 3. Olympiasieg des Vielseitigkeitsreiters Michael Jung kommentierte. Platthaus, Loblied auf einen Reitsportkommentator, beginnt mit den Worten, die uns Ansporn für die nächste Kulturpresseschau sein soll. Vom Konjunktiv 2 bis zur Ekstase brauchte es nur 90 Sekunden.
Der Blick in die Feuilletons von Gregor Sander. Zum Finale jetzt noch ein Titel von Coldplay, Feels Like I'm Falling in Love. Und das war's, unser heutiges Fazit. Am Mikrofon war Eckart Rölke. Ich danke für Ihr Interesse. Guten Abend.